In unserer Lesung von Homers Ilias ist gerade der Trojanische Krieg in Gange. Wir senden die Ilias hier auf RBB Kultur, dieses antike Epos in 58 Teilen in der Übersetzung von Kurt Steinmann. Und jeden Freitag schauen wir uns einen kleinen Ausschnitt aus der Ilias genauer an. Heute wollen wir uns mal den sagenumwobenen Griechenheld Achill etwas spezieller angucken. Und das machen wir wieder mit der Altphilologin Gieburg Uhlmann. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Ja, hallo, guten Tag.
Ich fasse mir erstmal ganz kurz zusammen, wo wir so im Moment sind in der Ilias bei unserer Lesung. Also der Trojanische Krieg läuft gerade nicht besonders gut für die Griechen, was auch daran liegt, dass der stärkste und berühmteste Kämpfer der Griechen nicht mitkämpft. Das ist eben Achill. Der ist zornig auf Agamemnon, den Anführer der Griechen, weil der ihm eine erbeutete Frau weggenommen hat. Briseis heißt die. Im 9. Kapitel, also dem 9. Gesang, da besucht jetzt eine Abordnung der Griechen Achill, um ihn umzustimmen. Jetzt wüsste ich gerne erstmal von Ihnen, welche Griechen sind das denn, die diesen Umstimmversuch unternehmen, und wie versuchen denn sie den Zorn des großen Achill zu besänftigen?
Ja, also zunächst mal ist die Lage der Griechen wirklich verzweifelt. Und die Antwort der Griechen darauf ist, sich zunächst mal zu beraten, also gemeinsam gute Argumente auszutauschen und mit diesen guten Argumenten zu Achill zu gehen und ihn darum zu bitten, wieder am Kampfgeschehen teilzunehmen. Nun, und dafür werden die engsten Vertrauten Achills und vor allem die besten Redner der Griechen ausgewählt, um genau das zu tun. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Denn was wir hier und in der Ilias insgesamt sehen, ist eine hochentwickelte Rhetorik, eine hochentwickelte Redetechnik, und das 300 Jahre vor Erfindung der Rhetorik in Griechenland. Die Ilias, die verorten wir ja so ungefähr im 8. Jahrhundert, Mitte des 8. Jahrhunderts, und die Erfindung der Rhetorik in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts, also 300 Jahre davor. Und man kann das im 9. Gesang an zwei Dingen sehen. Zum einen reflektiert der wichtige Berater Agamemnons Nestor sehr ausführlich darüber, wie wichtig gute Argumente sind und ein guter Rat. Und sie versuchen, sich zu einem Konsens zusammenzufinden. Und zum anderen sieht man eben an den Reden der Gesandtschaft, dass alle Mittel, alle Techniken, die man in so einer Rede verwenden kann, dass sich sozusagen auf den anderen einlassen, bestimmten Aufbau der Rede, alles das finden wir. Das ist eine hochentwickelte Technik. Das heißt also, nichts liegt hier in den Anfängen in der Ilias, sondern es ist ganz weit fortgeschritten. Und jetzt muss man sich fragen, warum die Argumente trotzdem nicht ziehen. Und ich glaube, dafür müssen wir auf den Achill genauer schauen.
Das machen wir jetzt mal. Wir hören mal rein in diese Stelle mit einem Ausschnitt aus der Lesung der Ilias mit Christian Brückner.
Schon 12 Städte der Menschen habe zu Schiff ich verwüstet. Aus diesen allen habe ich Kleinode, viele und prächtige mir erbeutet und alle gebracht Agamemnon, des Atreus Sohn. Und der, hinten bleibend bei den Schiffen, den Schnellen nahm es, und weniges nur verteilt er, doch vieles behielt er. Andres jedoch gab er Ersten und Fürsten als Ehrengeschenke. Denen liegt das gesichert, das ihnen. Nur mir von allen Achaiern nahm er's und hat die herzerfreuende Gattin. So schlaf er lustvoll bei ihr. Warum aber müssen kämpfen mit Troern die Argeier? Warum führte her das versammelte Kriegsvolk Atreus Sohn, etwa nicht der lockigen Helena wegen? Nun, da er das Geschenk mir genommen und so mich betrogen, lass er mich unbehelligt. Ich kenn ihn zu gut. Nichts erreicht er.
Ein Ausschnitt aus unserer Ilias-Lesung. Ja, Frau Uhlmann, jetzt hat man ja den Eindruck bekommen, dass Achill da auch die Grundfrage aufwirft. Ja, warum führen wir eigentlich diesen Krieg? Also es geht offenbar in seiner Abwehr auch um mehr als diese ihm weggenommene Kriegsbeute, die Frau Briseis, oder?
Ja, also es ist ein einzelner Anlass, eine einzelne Handlung des Agamemnon, wo Agamemnon die großen Verdienste Achills nicht richtig gewürdigt hat. Dahinter steht aber, dass Agamemnon meint, Achill würde ihm grundsätzlich widersprechen und grundsätzlich seine Königsmacht infrage stellen. Das ist tatsächlich gar nicht der Fall. Er will gar nicht den Umsturz. Achill will nicht den Umsturz. Er möchte nur, dass seine Verdienste gewürdigt werden. Übrigens sehen das alle anderen auch so. Mhm. Alle anderen Griechen und die Berater Agamemnons sagen auch, nein, nein, also es geht um ein einzelnes Fehlverhalten des Agamemnon. Agamemnon gesteht das auch zu. In unserem 9. Gesang hier sagt er selbst, ich habe was falsch gemacht und ich muss das jetzt wieder ausgleichen. Also es geht um einen schwelenden Konflikt zwischen diesem besten Kämpfer der Griechen und dem Anführer der Griechen, aber es ist ein lösbarer Konflikt, den man durch einen Konsens erreichen könnte, diese Lösung, aber Achill ist in seinem Denken komplett verhärtet. Das sieht man auch daran, dass er als Reaktion auf eine der Reden bei der Gesandtschaft sagt, du hast mir ganz aus der Seele gesprochen damit, dass du daran appelliert hast, dass ich für die Gemeinschaft da sein möchte, dass ich meinen Freunden helfen möchte, aber wenn ich daran denke, wie der Agamemnon mich entehrt hat, dann kocht mir die Galle hoch. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Achill ist so gefangen von diesem Denken, dass Agamemnon ihm Unrecht getan hat.
Wie wird das denn vorbereitet? Also was hat man eigentlich bisher erfahren jetzt in der Ilias über Achill bis zu diesem Punkt? Was ist das für eine Figur? Ist das so ein antiker Superman? So wird er in der Popkultur ja oft dargestellt.
Ja, also die Rolle des Superman haben in der antiken Mythologie eigentlich eher andere. Da ist zum Beispiel in der Ilias der Ajas, von dem Homer sagt, dass er größer war an Gestalt als alle anderen Griechen, sozusagen ein Goliath der griechischen Antike. Und dann gibt es noch den Herakles. Der hat zwar viele Facetten in den verschiedenen Mythen, die wir von ihm überliefert haben, aber vor allem ist er der große Retter der zivilisierten Welt, also der zivilisierten Welt vor den Monstern und Gefahren der unbändigen Natur. Er ist unbändig stark und er nimmt für andere Menschen unmenschliche Mühen auf sich. Also von ihm kann man gut sagen, dass er der antike Superman ist. Aber Achill ist einfach ein sehr, sehr guter Kämpfer. Er ist jemand, der übrigens auch für die Gemeinschaft kämpft, nicht egoistisch. Er ist derjenige, der den Unterschied macht. Er ist sozusagen der Erling Haaland des griechischen Heeres vor Troja, so könnte man sagen.
Jetzt mit einem Fußballstürmer-Gleichnis hier. Vielleicht zum Schluss mal noch einen Blick darauf. Sie haben schon so ein bisschen skizziert, wie die Griechen, also diese Abgeordneten, versuchen, Achill zu überreden, eben mit allen möglichen Mitteln an seine Ehre appellieren, an seine Vernunft, an seine Gefühle. Ist das für diese Ilias eigentlich typisch, dass so viele Register da immer gezogen werden?
Es ist auf jeden Fall typisch, dass vieles auf das rationale Argument zurückgeführt wird, dass man sich darum bemüht, sich auszutauschen und Argumente vorzubringen und dann zu einer gemeinsamen Position zu kommen. Das wird immer wieder getan. Es geht nicht darum, dass Einzelne sozusagen ihre Interessen durchziehen, sondern dass man für die Gemeinschaft die beste Handlungslösung findet. Und da wird viel mit Argumenten gehandelt. Es ist also eine hochentwickelte, sozusagen sozial hochentwickeltes Miteinander, so könnte man sagen. Und es geht immer wieder darum, dass die einzelnen Protagonisten sich gegenseitig daran erinnern, wie wichtig es ist, dass man sich auf etwas verständigt, dass man den Blick weitet und nicht verengt es auf eine einzelne egoistische Position.
Achill und der Trojanische Krieg in der Ilias von Homer. Darüber habe ich gesprochen mit der Altphilologin Gieburg Uhlmann von der Technischen Universität Nürnberg. Haben Sie vielen Dank.
Vielen Dank auch. Schönen Abend.
Und unsere Lesung der Ilias, die können Sie montags bis freitags immer um 11.10 Uhr und um 22.30 Uhr bei uns hören. Sie finden alle Folgen natürlich bei uns im Netz auf rbbkultur.de.